Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz, der Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie montagsabends diese Vortragsreihen. Inzwischen sind wir in der 21. Folge angelangt und an der Stelle weise ich immer wieder darauf hin, Sie haben nahezu nichts verpasst, weil Sie alles anhören können. Wir haben, ich glaube fast schon 200 Vorträge online stehen aus den vergangenen Reihen, also nicht alle stehen da als Hördatei, aber doch die meisten. Wo Sie das finden können, das steht in diesen schönen Faltblättern, die Sie sich nachher gerne mitnehmen können. Da können Sie, wie gesagt, Audiodateien oder Neudeutsch Podcasts oder wie auch immer Sie das nennen möchten, finden und sich auf Ihre Abspielgeräte laden und nachhören, was hier so alles geschah über die letzten annähernd 12 Jahre oder 11. Nun gut, die Werte des Westens, ich sage immer am Anfang die Idee dahinter. Ich hatte den Eindruck, dass wir ja, als der Westen, was auch immer das ist, die westlichen Demokratien, ein bisschen vielleicht ein Imageproblem haben. Was verbindet man mit den westlichen Demokratien? Wohlstand, Geld, Konsum und womöglich weiß man schon nicht mehr ganz so genau, wofür wir eigentlich so sonst stehen. Und diese Frage fand ich doch ganz spannend, darüber mal unsere Referenten was erzählen zu lassen, wofür der Westen womöglich steht, außer Konsum und Geld und Wohlstand. Vielleicht ist Konsum, Geld und Wohlstand auch nur eine Folge dessen, wofür er steht. Das ist so eine Frage, die ich mir als Beobachtungsfrage über das Semester hinweg gönne und schaue, ob ich darauf eine Antwort finde von unseren klugen Referenten. Heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Richard Utz. Er kommt von der Hochschule Mannheim zu uns. Er lehrt dort Soziologie und Sozialpolitik und war schon einige Male in den Vortragsreihen hier. Ich weiß es nicht zu zählen, aber vielleicht machen wir das dreckige Dutzend voll. Einfach so. Es wird vielleicht nicht ganz so viel sein, aber 7, 8, 9 Vorträge werden es womöglich schon sein. Herr Utz wird uns heute einen Begriff vorstellen, den der Staatsbürgernation, und uns erklären, warum das womöglich ein Wert des Westens ist. Sie haben im Anschluss wie immer Gelegenheit, mit dem Referenten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Aber jetzt erstmal hören wir uns an, was Herr Utz uns zu erzählen hat über die Staatsbürgernation. Viel Vergnügen bei dem Vortrag.
Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, für die Einladung. Und Sie sehen schon, wenn Sie meine Schrift lesen können, dann können Sie den Vortrag bei mir dann bekommen, wenn Sie mir eine E-Mail schicken. Ich bin dann so freundlich und schicke Ihnen dann den Vortrag zurück als PDF-Datei, sodass Sie mich nochmal nachlesen können, wenn Ihnen jetzt beim Hören was entgehen sollte. Oder? Ist gut gesagt so? Also das können Sie gerne in Anspruch nehmen. Ja, also die Staatsbürgernation, die universalistische Identitätsidee westlicher Gesellschaften, das ist mein Thema. Und ich habe mir gedacht, ich fange an mit der Frage, was ist deutsch? Nicht? Weil das ist ja schon so eine Frage, vielleicht auch die Frage, die für Politik und Bevölkerung so im Zentrum der derzeitigen Flüchtlingsdebatte steht. Ohne dass aber diese Frage jetzt direkt im Vordergrund stehen würde und hier zentral diskutiert werden würde. Ja, eine Antwort auf diese Frage, gewissermaßen die die Geister überzeugt und die Gemüter beruhigt, die ist bisher nicht gelungen. Schon unsere europäischen Nachbarn und europäischen Partner haben ja keinen einheitlichen Namen für uns. Die Spanier und die Franzosen nennen uns Alemannen, die Briten und die Griechen Germanen, die Niederländer und wir selbst uns Deutsch, was so viel heißt wie zum eigenen Stamme gehörig und auf die Zeit Karls des Großen zurückdatiert. Da findet man das in einem Schriftstück zum ersten Mal erwähnt. Also schon über den Namen herrscht Uneinigkeit und somit lässt sich die Frage, was ist Deutsch, noch nicht einmal auf ein überall verständliches Wort beziehen. Die Frage, was ist Deutsch, stirbt nach Nietzsche unter den Deutschen nie aus. Denn sind es die sogenannten Sekundärtugenden, die Sie alle kennen, Verlässlichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit und Ordnungsliebe, also letztlich bürokratische Tugenden, die der preußische Staat der Bevölkerung top-down einbläute, ist das typisch deutsch oder ist es das bekannte Reinheitsgebot des deutschen Bieres, haben wir jetzt 400 Jahre Jubiläum, oder ist es das Sandburgenbauen am südlichen Urlaubsstrand, was immer wieder auffällig ist für die Einheimischen, oder ist es der Kindergarten oder die Liebe der Deutschen zu ihren Autos, denn ihr Auto bezeichnen die Deutschen mit Kosenamen wie Schnucki und sie dekorieren es wie ihr Wohnzimmer, unterziehen es samstags einer Lustwäsche und brechen sonntags mit ihm und der Kernfamilie zur obligaten Spazier- und Kaffeefahrt auf? Ist es diese Identifikation mit dem eigenen PKW, die den deutschen Volkscharakter am treffendsten beschreibt? Denn wenn Sie einen Deutschen fragen, wo hast du dein Auto geparkt, was wird er Ihnen antworten? Er wird nicht sagen, mein Auto steht da vorne, sondern er wird sagen, ich stehe da vorne. Aber hören wir aktuelle Stimmen von drei Deutschen oder genauer von 100-prozentigen, wenn nicht 150-prozentigen Deutschen wie Thilo Sarrazin, der in seinem Buch 2010-11 die Selbstabschaffung der Deutschen prophezeite, worunter dann versteht, wenn ich es mal wirklich kritisch und ganz streng lese, dass damit auch diejenige Kompetenz der Deutschen aussterben wird, die er für essentiell deutsch hält, das Tüfteln im Hobbykeller. Ein anderer, mindestens 150-prozentiger oder besser ein totaler Deutscher namens Götz Kubitschek, der derzeit am häufigsten genannte Rechtsintellektuelle, ein Publizist und Verleger aus Schnellroda, meinte in der FAZ von vor zwei Wochen, dass Deutsche mit ausländischen Wurzeln keine Deutschen seien, wenn sie nicht bereit wären, für Deutschland zu sterben. Also die Loyalität zu einem wie auch immer verstandenen Deutschland über jede andere Loyalität stellen sollen, also auch über die mit ihrer Familie zum Beispiel. Ich persönlich sterbe für Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel. Okay, dann so vermelden die Medien, meint das AfD-Vorstandsmitglied Frau von Storch, dass der Islam keine Weltreligion, sondern eine Ideologie sei. Heute stand in der FAZ so etwas Ähnliches, Herr Gauland und Herr Meuthen haben sich in dieselbe Richtung geäußert, die mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar ist, dass die Ausübung der Religionsfreiheit bekanntlich als Grundrecht garantiert. Die Konsequenz einer solchen Meinung ist natürlich die, dass praktizierende Muslime alle ideologisch und nicht religiös sind und dass jeder, der sich als Muslim zu erkennen gibt, per se sich auch nicht zum Grundgesetz bekennen und damit auch nicht Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland sein kann. Also Sie sehen schon, wenn wir auf diesem Wege weitergingen und die Frage, was ist Deutsch, mit Hilfe irgendwelcher Eigenschaften zu beantworten versuchten, so kämen wir vom Stereotyp zum Vorurteil, vom Vorurteil schließlich zur Vorverurteilung und in der Konsequenz zu einer so umfassenden wie diskriminierenden Bestimmung dessen, was nicht deutsch sein und nicht deutsch werden kann. Dennoch gab und gibt es unleugbare Eigenschaften, die Bevölkerung oder regionale Großgruppen teilen und die sie von anderen regionalen Großgruppen unterscheiden. Gemeinsame Sprache und Dialekte, gemeinsame Religion und Rechtstraditionen, Sitten und Gebräuche sowie historische Ereignisse, die an Festtagen erinnert und gefeiert werden, sind nur einige von solchen Merkmalen, über die sich Kollektive eine Identität geben. Und Gesellschaften unterscheiden sich selbstverständlich auch in dem Grade, in dem ihre Bevölkerung über solche Merkmale eine Einheitlichkeit oder Homogenität erreichen wollen. Im westlichen Abendland wird diese Einheit von Bevölkerung seit über 200 Jahren politisch mit Hilfe der Idee oder der Identitätsidee, wenn man so will, der Nation gedacht und konstruiert. In der europäischen Geschichte hat sich die Identitätsidee der Nation mit der politischen Organisationsform des Staates verbunden und den Nationalstaat hervorgebracht. Und mit dem Nationalstaat eng verbunden ist die Vorstellung, dass eine irgendwie einheitlich qualifizierte Bevölkerung auf einem geschlossenen Territorium siedeln sollte. Dieses Modell des territorial geschlossenen und bevölkerungsmäßig einheitlichen Nationalstaates hat sich in Europa historisch gegen die Ordnungsmodelle des Städtebundes und des Imperiums durchgesetzt und inzwischen weltweit verbreitet. In Europa ist der Nationalstaat aus den westlichen Monarchien Frankreichs, Großbritanniens, Spaniens, Portugals und Schwedens hervorgegangen, die es zu einem geschlossenen und bis heute auch stabil gebliebenen Staatsterritorium und zu einer kulturprägenden Hauptstadt gebracht haben. Spanien und Portugal konsolidierten sich nach Abschluss der Reconquista mit der Eroberung von Granada 1492. Frankreich fand zu politisch-territorialer Geschlossenheit nach Beendigung des Hundertjährigen Krieges gegen England. Und England löste sich nach seiner Beendigung vom kontinentalen Festland, eroberte schließlich Wales und Schottland und begründete auf diese Weise Großbritannien. Deutschland gelang diese Nationalstaatsbildung, wie Sie wissen, viel später, 300 Jahre nach Spanien, Portugal und Frankreich und 160 Jahre nach Großbritannien. Entsprechend spät hat sich in Deutschland auch diejenige Nationsidee herausgebildet, die für den Westen charakteristisch ist und die es erlaubt, ethnische und kulturelle, soziale und politische Verschiedenheit in einem Nationalstaat als Einheit zu fassen, und das ist die Idee der Staatsbürgernation. Diese Idee, die die Deutschen nicht mit irgendeiner Religion oder mit irgendwelchen sehr besonderen Sitten, Vorlieben oder Abneigungen identifiziert, sondern sie über das Rechtsinstitut der Staatsbürgerschaft versteht, hat sich in der deutschen Geschichte als Staatstragen erst nach einer wechselvollen Geschichte durchgesetzt und ist bis heute in ihrer Geltung politisch umstritten. So finden sich neben der Idee der Staatsbürgernation im Wesentlichen drei Ausprägungen dieser Identitätsidee, und zwar die Volksnation, die Kulturnation und die Klassennation. Die Ideen der Staatsbürgernation, der Kulturnation, der Volksnation und der Klassennation geben auf die eingangs gestellte Frage, was ist Deutsch, sehr unterschiedliche Antworten, die jeweils sehr unterschiedliche Konsequenzen für die deutsche Politik hatten und auch haben. Drei Punkte will ich jetzt sozusagen nach dieser Einführung in die Thematik, die natürlich noch viel komplexer und komplizierter ist, näher behandeln. Einmal, worin besteht eigentlich das Besondere dieser Idee der Nation, also dass sich ein Kollektiv über Nation als Einheit versteht. Dann werde ich also Deutschland als repräsentativ für den Westen nach der Westbindung versuchen zu betrachten. Also werde ich einen Bezug auf die deutsche Geschichte legen und die genannten Ausprägungen Volksnation, Klassennation, Kulturnation und Staatsbürgernation herausarbeiten und betrachten. Und dann als Abschluss, um nochmal einen aktuellen Bezug zu machen, wollte ich diese vier Ideen in ihren Konsequenzen für die noch immer nicht abgeschlossene Flüchtlingskrise betrachten und schauen, was für Einstellungen ergeben sich auf Grundlage dieser einzelnen Ausprägung der Idee der Nation für Fremdenfreundlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Gut, ich komme zu meinem ersten Punkt. Worin besteht eigentlich das Besondere der politischen Identitätsidee der Nation? Um das besser verstehen zu können, will ich kurz den Unterschied zwischen dynastisch verfassten Monarchien und nationalstaatlichen Demokratien klar machen. Das sind so die beiden Modelle, die den Kontrast am besten hergeben. Als Folge der amerikanischen und vor allem der französischen Revolution im 18. Jahrhundert verlor diese Idee an Geltung, dass Staaten als Monarchien von Familiendynastien regiert wurden. Die Dynastie, was ist das? Ein blutsverwandtschaftlich geschlossener Familienverband, war im vorbürgerlichen Europa der Souverän im Staat und nicht wie in den heutigen nationalstaatlichen Demokratien die politisch verfasste Bevölkerung oder das Volk oder wie man mit einem Fachbegriff sagt, der Demos. Die Angehörigen der Dynastien stellten das Personal der Regierungen, besaßen erbliche Privilegien und bekleideten im Idealfall alle wichtigen Ämter im Staat und alle prestigeträchtigen Statuspositionen in der Gesellschaft. Dynastien betrachteten den Staat als Familienbesitz und repräsentierten in erster Linie ihre Herrscherhäuser und wenn überhaupt, dann immer nachrangig die Bevölkerung, die auf dem Staatsgebiet ihrer Königreiche oder Imperien siedelten und wohnten. Und weil Dynastien keine Bevölkerung repräsentieren wollten, wurde diese Bevölkerung auch nicht als Demos, als politisch verfasstes Volk verstanden, das heißt als eine irgendwie qualifizierte und definierte Einheit der Bevölkerung. Das heißt, dynastische Systeme waren im Idealfall ethnisch und kulturell weitestgehend indifferent, also tolerant, setzten kein einheitliches Volk als ihre Bevölkerung voraus, sondern duldeten Vielheit und Verschiedenartigkeit der Bevölkerung. Ganz anders, und auf diesen Unterschied kommt es mir an, verhielt und verhält es sich in den modernen Nationalstaaten, wo sich die Idee, die Bevölkerung sollte ein einheitliches Volk sein, mit der Organisation des Staates verbindet und damit geschichtsmächtig wird. Hier ergibt sich nun aber folgendes Problem. Der demokratische Souverän, das Volk, ist nicht einfach mit der Bevölkerung identisch, die auf dem Gebiet des Nationalstaates lebt. Denn empirische Bevölkerungen setzen sich faktisch immer aus einer Vielzahl von Sozialgruppen zusammen, die sich in komplexer Weise unterscheiden und uneinheitlich sind. Das heißt aber, erstens, die existierende Bevölkerung muss als politische Einheit gedacht werden, damit sie zum Souverän eines demokratischen Staates werden kann. Und diese gedachte Einheit der Staatsbevölkerung wird in Europa seit der Französischen Revolution mit Hilfe der Einheitskonstruktion, mit Hilfe der Identitätsidee der Nation von politischen Eliten und Intellektuellen konstruiert. Zweitens ergibt sich daraus, dass die Nation keine urwüchsige und quasi organisch gewachsene Identitätsidee ist, über die sich ein Staat und eine Bevölkerung quasi naturbedingt selber sagen würden, wer sie sind und wen sie als Mitglied und wen sie als Nichtmitglied oder als Fremde auffassen und behandeln. Und mit etwas analytischer Fantasie lässt sich erkennen, dass sich die jeweilige Nationsideen über die in sie eingehenden inhaltlichen Konstruktions- oder Definitionskriterien ergeben. Diese Definitionskriterien schreiben dann fest, was und wie die Einheit desjenigen eigenen und eigentümlichen sein soll, die aus Bevölkerungen ein souveränes Staatsvolk in einer Demokratie machen. Diese Definitionskriterien legen in unserem Fall positiv fest, wie zum Beispiel die Identität der Deutschen als Staatsvolk definiert werden, also wer zu den Deutschen gehören soll. Und diese Kriterien definieren implizit immer auch negativ mit, was als das Uneigene und wer und wie ein Fremder oder Nationsfremder verstanden und behandelt werden soll. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt und zu der Frage, welche Kriterien jeweils in die Definition oder Konstruktion der deutschen Nation eingehen. Wie bereits gesagt, lassen sich letztlich vier solcher leitender Nationsideen für die deutsche Geschichte identifizieren. Sie sind Ausdruck für die Diskontinuitäten der deutschen Geschichte, die sich ganz unschwer an den Systemwechseln der letzten 145 Jahre ablesen lässt, auf das 1918 sang- und klanglos untergegangene Kaiserreich, folgte die Weimarer Republik, die von den alten Eliten des Kaiserreichs in Kollaboration mit den Nazis abgeschafft und durch den verheerenden Nazi-Totalitarismus ersetzt wurde, der durch die alliierten Streitkräfte 1945 besiegt und die deutsche Teilung in die DDR und die BRD zur Folge hatte, die schließlich am 3. Oktober 1990 mit dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 23 Grundgesetz in diejenige Bundesrepublik einmündeten, in der wir heute leben. Die vier Identitätsideen, die in der deutschen Geschichte zu identifizieren sind, lauten folgendermaßen. Erstens wurde und wird die Zugehörigkeit zur deutschen Nation kulturell als sprachliche, religiöse und durch eine gemeinsame Geschichte verbundene Gemeinschaft gedacht. Das ist die Idee der Deutschen als einer Kulturnation. Die Kulturnation konstruiert die Einheit einer Bevölkerung über die gedachte kulturelle Gleichheit von Menschen, über gemeinsame Sprache, Religion, Geschichte, Kunst oder über kulturelle Praktiken. Historisch ist die Idee der Kulturnation in Deutschland während der langen Periode nach dem Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648 entstanden, in der sich das Heilige Römische Reich deutscher Nation, wie es sich nannte, territorial endgültig in zahllose Klein- und Kleinstfürstentümer zersplitterte und der Westfälische Friede fremden Mächten wie Frankreich und Schweden Interventionsrechte einräumte. Bis 1871 fungierte die Idee der Deutschen als einer Kulturnation quasi als Identitätsklammer und sie hielt während der Teilung der beiden deutschen Staaten die Möglichkeit eines vereinten Deutschlands in der Idee präsent. Kulturnation, das war vor allem die Vorstellung einer Hochkulturnation, die die Einheit der Deutschen über Sprache, kulturelle Kompetenzzentren wie der Weimarer Klassik und literarischen Bewegungen wie der Romantik und philosophischen Strömungen wie dem deutschen Idealismus in der Philosophie konstruierte. Faktisch gehören zur Kulturnation alle diejenigen, die die deutsche Sprache sprechen, sich irgendwie mit deutscher Hochkultur identifizieren und, so hört man immer wieder, auch der christlichen Religion anhängen. Die Idee der Kulturnation verband sich historisch nicht mit der Organisationsform eines deutschen Staates und bleibt vor allem als Diskurselement im Wahlkampf verfügbar, so zum Beispiel, wenn konservative Politiker plötzlich von einer deutschen Leitkultur sprechen. Die Frage lautet dann, was das sein soll. Schwarzwälder Folklore oder hanseatische Patrizierkultur, großstädtischer Kosmopolitismus oder kleinstädtischer Provinzialismus, katholisch oder protestantisch, preußisch oder bayerisch. Auf die Frage, was ist Deutsch, gibt es keine eindeutigen und befriedigenden kulturellen Antworten. Zu diskontinuierlich und zu zerspalten ist unsere Geschichte und so differenziert unsere Bevölkerung. Zweitens wurde und wird die Zugehörigkeit zur deutschen Nation als ethnische und biologische Abstammungsgemeinschaft definiert. Das ist die Identitätsidee der Deutschen als einer Volksnation. Die Volksnation konstruiert die Einheit einer Bevölkerung also über ethnische und sogenannte rassisch-biologische Merkmale, die als invariant und vererbbar gedacht werden, im extremen Fall für alle Ewigkeit an die biologisch-genetische Verfassung von Menschen gebunden. Da in den seltensten Fällen rassisch-biologische Körpermerkmale gefunden werden können, die diese Art der Einheit eindeutig herzustellen erlauben, werden zumeist ethnische, aber auch kulturelle Zusatzkriterien zur Konstruktion einer Nationszugehörigkeit zur Volksnation benutzt. Das historische Beispiel ist Nazi-Deutschland. Hier verband sich die Idee der Volksnation mit einem totalitären Staatsapparat. Das hatte bekanntlich katastrophale außenpolitische und innenpolitische Konsequenzen. Außenpolitisch begründete die deutsche Volksnation den aggressiven militärischen Expansionsdrang nach Osteuropa und den damit verbundenen Genozid der autochthonen Bevölkerung zum Beispiel. Die Vorstellung war, dass die durch Streusiedlung hervorgerufenen deutschen Minderheitslagen in Polen, Tschechoslowakei, Russland und Ungarn wieder mit dem organischen deutschen Volk zu einer Einheit zusammengeführt werden sollten. Konsequenz war, dass die als höherrangig gedachte Volksnation der Deutschen in einem territorial geschlossenen Großstaatsgebiet leben sollte, in dem die als rassisch minderwertig angesehene nichtdeutsche Bevölkerung als sogenannte Untermenschen in einer Art Sklavenexistenz für die deutschen Herrenmenschen arbeiten sollten. Im Außen- und im Innenverhältnis war und ist die Volksnation ein vorpolitisch bestimmtes Kollektiv, das immer eine einzigartige Höherrangigkeit der einheitlich gedachten Eigengruppe beansprucht, die gerne als deutsche Schicksalsgemeinschaft gedacht wurde und wird. Alle als Fremde gedachten Gruppen werden als nicht deutsch oder als undeutsch oder gar als minderwertig diskriminiert und in der Konsequenz entrechtet und, wie der Nazi-Totalitarismus zeigt, in der Konsequenz auch massenhaft vertrieben und industriell ermordet. Drittens wurde und wird die Zugehörigkeit zur deutschen Nation als Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse aufgefasst. Das ist die Idee der Deutschen als einer Klassennation. Die Klassennation konstruiert die Einheit einer Bevölkerung über Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Klasse. In der deutschen Geschichte wurde die Klassennation staatspolitischer Identitätsspender der DDR. Die Klassennation konstruierte ihre Einheit der Bevölkerung als eine sozial gedachte Einheit der Bauern und Arbeiter. Im Außenverhältnis bestand die politische Funktion der Klassennation in der Begründung der Eigenstaatlichkeit der DDR gegenüber der BRD, weil für die staatliche Identitätsbildung weder die Idee der Volksnation noch die der Kulturnation zur Verfügung standen. Die Volksnation war von den Nazis diskreditiert und mit der Doktrin des Antifaschismus nicht kompatibel. Die Kulturnation behauptete eine Gemeinsamkeit und Einheitlichkeit beider deutscher Staaten und ihrer Bevölkerung, die der staatssozialistischen Unterscheidungspolitik der DDR gegenüber der als spätkapitalistisch verstandenen BRD gerade widersprach. Im Innenverhältnis können über die Selbstbestimmung der Bevölkerung als Klassennation nur Bauern und Arbeiter anerkannt werden. Die Ausbildung anderer Lebenslagen und sozialer Ungleichheiten überhaupt, wie sie sich zum Beispiel in Beamten, Angestellten, Mittelschichten oder Bildungsungleichheiten ausdifferenzierten, wurden in der DDR offiziell geleugnet. Viertens und letztens wurde und wird Zugehörigkeit zur deutschen Nation als rechtlich geregelter Beitritt zu einem Nationalstaat begriffen. Das ist die Identitätsidee der Deutschen als einer Staatsbürgernation. Die Staatsbürgernation wird über staatsbürgerliche Gleichheitsrechte konstruiert, die mittels demokratischer Verfahren und durch demokratische Institutionen, letztlich durch die Rechtsordnung der Verfassung der Bundesrepublik, legitimiert werden. Die Idee der Staatsbürgernation vereinheitlicht im Idealfall die Bevölkerung durch rechtliche Kriterien der Mitgliedschaft, die Gegenstand der öffentlichen politischen Debatte und des politischen Konflikts zwischen Parteien und zum Beispiel sozialen Bewegungen werden können. Die Staatsbürgernation ist sowohl Kultur und Klassen als auch biologisch, ethnisch indifferent. Sie ist jedoch nicht verfassungsneutral. Im Innenverhältnis hängt die Realisierung der Staatsbürgernation von den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen und damit sozialstrukturellen Ungleichheiten ab, die in Spannung zu dem verfassungsrechtlichen Gleichheitspostulat der Staatsbürgernation treten. Diese internen Spannungen können durch offenen Konfliktaustrag in den Arenen der Öffentlichkeit, insbesondere in der Politik, ausbalanciert und in befristete Konfliktlösungen überführt werden. Parteienwettbewerb, Tarifautonomie und Vereinigungsfreiheit lassen eine Bearbeitung dieser internen mit der Durchsetzung der Staatsbürgernation erzeugten Konfliktlagen zu. Modellfall in der deutschen Geschichte ist der seit 1990 auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik bestehende deutsche Staat, wenngleich natürlich die Staatsgründung 1949 sich auch schon, zumindest auf dem Papier, als Staatsbürgernation verstanden hat. Das waren also diese vier Nationsideen in historisch-analytischer Perspektive. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden für Sie und ich habe Sie nicht zu sehr überfordert mit meiner Spezialterminologie hier. Ich muss Ihnen noch einen Punkt zumuten, den letzten und dritten Schritt, mit dem ich diese vier Nationskonzepte auf die politischen Konsequenzen für die Einstellungen gegenüber Menschen befragen möchte, die als Flüchtlinge und als Fremde zu uns kommen und hier Asyl begehren. Die Flüchtlinge sind nicht nur im üblichen Sinne Fremde, die heute kommen und morgen bleiben, sondern die heute kommen und unsere Hilfe benötigen und morgen bleiben und unsere Hilfe weiterhin benötigen. Welche Haltung die Anhänger der Kulturnation, Fremden und Flüchtlingen gegenüber einnehmen, die heute kommen und morgen bleiben, hängt in der Perspektive der Kulturnation von der Assimilationsbereitschaft der Flüchtlinge und Fremden ab, die für die Kulturnation die Voraussetzung für Integration und Zugehörigkeit zu Deutschland ist. Assimilation der Fremden scheint vom Standpunkt der Kulturnation ausgesehen, die Erhaltung der oft beschworenen nationalen Identität und der territorialen Sicherheit zu verbürgen. Zeigen die als Fremde kategorisierten Flüchtlinge hingegen wenig oder keine Assimilationsbereitschaft, kann die Zugehörigkeit zur Kulturnation von ihrem Standpunkt aus nicht erreicht werden. Die Fremden bleiben die Fremden und wenn sie heute kommen, sollen sie morgen wieder gehen. Aus dieser Haltung könnte sich eine eher fremdenfeindliche Haltung entwickeln. Die Kulturnation, so würde ich aus dem Gesagten folgern, ist Fremden gegenüber ambivalent. Zeigen diese kulturelle Assimilationsbereitschaft, ist die Haltung eher fremdenfreundlich. Zeigen diese keine oder nur geringe Assimilationsbereitschaft, ist die Haltung eher fremdenfeindlich, was sich auch gut mit einer Politik der rigorosen Grenzschließung verbinden lässt, wie Sie es jetzt zum Beispiel aus den Verlautbarungen des Herrn Hofer gehört haben, vielleicht in den Medien, der gestern über 36% in Österreich im ersten Wahlgang erreicht hat. Da werden die Grenzen zugemacht, wenn die Österreicher sich jetzt als eine Kulturnation aus dem Mund des Staatspräsidenten, eventuellen Staatspräsidenten, verstehen. Es fällt nicht schwer, sich die Haltung gegenüber Fremden und Flüchtlingen vorzustellen, die vom Standpunkt der Volksnation aus nahe liegt. Fremde erscheinen im günstigsten Fall als Gäste, die also dann freundlich willkommen geheißen werden, wenn sie heute kommen und morgen wieder gehen. Fremde aber, die heute kommen und morgen bleiben, sind unwillkommen und sollen wieder gehen. Vom Standpunkt einer biologisch-genetisch definierten Volksnation aus, mit der sich etwa der neonazistische Rechtsextremismus identifiziert, können Fremde nicht Deutsche werden. Die Volksnation beharrt auf einer unaufhebbaren Differenz zwischen Deutschen und Fremden, markiert etwa durch eine deutsche DNA oder das ominöse deutsche Blut, beides unhaltbare Hirngespinste, für die es keine naturwissenschaftlich haltbaren Belege gibt. Aber auch die ethnisch-kulturell definierte Volksnation ist nicht weniger exklusiv. Hiernach können Menschen nicht Deutsche werden, wenn sie gläubige Muslime sind, andere Geschlechterverhältnisse und Geschlechtsrollenskripte befolgen, wie das die Pegida-Bewegung in ihrer Programmatik deklariert oder die rechtspopulistische AfD postuliert. Aus der Perspektive der Volksnation gibt es für Fremde, die heute kommen und morgen bleiben, keine Zukunft als Deutsche. Deshalb demonstriert Pegida für einen immer aggressiveren Abschiebenationalismus und propagiert die AfD mehr oder weniger offen Fremdenfeindlichkeit bis hin zur Androhung von Gewalt in Form von Schießbefehlen zur Sicherung der bedrohten Landesgrenzen. Welche Haltungen lassen sich auf dem Boden der Klassennation Fremden und Flüchtlingen gegenüber einnehmen, die heute kommen und morgen bleiben? Die Identifikationsidee der Klassennation spielt für die Bestimmung des demokratischen Souveräns der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig keine Rolle mehr, meiner Meinung nach. Selbst die Linke, die Nachfolgerpartei der PDS, kann inzwischen mehr wahrnehmen als Arbeiter und Bauern. Allerdings gab es meines Erachtens auch von dieser Identitätsvorstellung aus die Möglichkeit, Menschen von der Klassennation auszuschließen, die dann aufgrund ihrer politischen ihrer Dissidenz als sogenannte Klassenfeinde stigmatisiert und kriminalisiert, im schlimmsten Fall als Staatsfeinde gefangen gesetzt oder in die Bundesrepublik abgeschoben wurden. Meines Erachtens gibt es eine gewisse Verwandtschaft oder Affinität zwischen diesem Partikularismus der sozialen Klassen und dem Partikularismus der biologisch-ethnisch definierten Volksnation und der Kulturnation. Nicht zufällig formierte sich die Pegida-Bewegung zuerst in Dresden und nicht zufällig blüht der fremdenfeindliche rechte Populismus der AfD am stärksten in den neuen Bundesländern auf dem Boden der ehemaligen DDR. Schließlich und letztens, welche Haltung Menschen gegenüber, die heute kommen und morgen bleiben, sind vom Standpunkt der Idee der Staatsbürgernation aus im Hinblick auf Fremdenfreundlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit aus denkbar? Kanzlerin Merkel und mit ihr auch die Vertreter der Willkommenskultur betonten und beharren im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstrom primär darauf, dass es sich um Menschen, die aus Not zu uns kommen und hier Asyl begehren, nicht um Fremde handelt. Wenn ich diese Rede richtig verstehe, dann benutzen weder die Teilnehmer an der Willkommenskultur noch Frau Merkel ethnische, kulturelle oder religiöse und schon gar nicht ethnisch-biologische Narrative, wenn sie sich öffentlich über die Flüchtlinge äußern. Hier manifestieren sich der Universalismus der Menschenrechte und damit letztlich auch ein politisches Selbstverständnis, das ich nicht nur der Idee einer deutschen Staatsbürgernation zurechnen würde, sondern weit darüber hinausgehend einer Idee von Europa als einer offenen Nation von Nationalitäten. Vom Standpunkt der Staatsbürgernation stellt die Fremdheit der Flüchtlinge keine ambivalente Unterschiedlichkeit dar wie für die Kulturnation, die entweder durch Assimilation eingedeutscht oder ausgegrenzt werden müssen. Und die Fremdheit der Flüchtlinge stellt auch keine unüberwindbare Differenz dar wie für die deutsche Volksnation, die die Flüchtlinge aggressiv abschieben will, um sich ihrer Fremdheit entledigen zu können, die sie nicht auszuhalten vermag. Vielmehr stellt die Fremdheit der Flüchtlinge für die Staatsbürgernation ein durch rechtliche Regelungen und Verfahren lösbares Problem dar. Diese Lösungen können zwar restriktiver oder offener ausfallen, prinzipiell können vom Standpunkt der Staatsbürgernation aus gesehen aus fremden Flüchtlingen deutsche Staatsbürger werden, ohne dass für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft die völlige Assimilation und Aufhebung aller derjenigen Unterschiede erforderlich wäre, die die Flüchtlinge zu Fremden machen. Auf dem Boden der Idee der Staatsbürgernation ist die Fremdheit der Flüchtlinge nur dort ein Problem, wo sie eine formalrechtliche Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft unmöglich machen. Ob die Flüchtlinge Hindus oder Moslems oder Anhänger von Animismus oder aber Atheisten sind, welche Hautfarbe sie haben oder welche Nahrungstabus sie befolgen, ist für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft unerheblich. Entscheidend ist, dass die Zugehörigkeit zur Staatsbürgernation grundsätzlich ein Problem der gesellschaftlichen Diskussion und Aushandlung, der politischen Willens- und Kompromissbildung und der gesetzlichen Regulierung und juristischen Verfahrensweisen ist. Und insofern ergeben sich aus der Idee der Deutschen als einer Staatsbürgernation Fremdenfreundlichkeit und Willkommenskultur und keine ambivalente Haltung und auch keine aggressive Fremdenfeindlichkeit, wie sie die Idee der Kulturnation und der Volksnation nahelegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So, das war jetzt sehr viel.
Herzlichen Dank für das Viele, Herr Utz.
Ich habe mir schon gedacht, soll ich das alles frei machen? Aber hätte ich das frei gemacht, dann wäre ich unter der Komplexität dieses Themas geblieben. Und deswegen, Sie können es auch gerne bekommen. Und ich finde es wichtig, mal so diese Perspektive darauf zu sehen, so auf unsere gegenwärtige Situation, nicht, dass wir wirklich in unserer Tradition eine solche Diskontinuität und Problematik haben in Bezug auf die Frage, ja, wer sind wir eigentlich? Und alle Denkerinnen und Denker, die sich mit der Frage beschäftigt haben, finden eigentlich am Ende, ja, es gibt viele Antworten, aber keine einzige, die wirklich vollkommen überzeugend ist. Denn Nietzsche hatte schon zitiert, nicht? Das ist sozusagen eine Frage, die immer am Laufen bleibt, die immer offen bleibt, die nie ausstirbt. Und man muss es sehen, dieses Kaiserreich, die Weimarer Republik, dieses Nazi-Regime, die DDR, die Bundesrepublik und dann die neue Bundesrepublik seit 1990, nicht welches andere Land in Europa hat solche Katastrophen, solche Umbrüche, solche Wandlungen und solche so ein Chaos irgendwie auch hinter sich gebracht, wenn sie zum Beispiel in ein Ferienlager von Jugendlichen, die aus allen europäischen Ländern zusammenkommen, die Aufgabe ausgeben, stellen Sie doch heute Abend eine kleine Vorstellung zusammen und präsentieren Sie Ihr Land. Ja, was machen die Franzosen? Sie singen die Marseillaise, nicht? Oder die Briten singen auch was, oder ich weiß nicht, was die dann machen. Was machen die Deutschen? Was würden Sie raten? Was machen die, um ihr Land vorzustellen durch eine besonders charakteristische Verhaltensweise, sagen wir mal? Was würden Sie raten? Fußballspiel. Das können die anderen auch, nicht? England, es wird Fußballspiel erfunden. Ja. Bitte? Bier trinken. Ja. Wisst ihr, was sie machen? Die führen einen Schuhplattler auf. Sie führen einen Schuhplattler auf, also sie präsentieren etwas Bayerisches, nicht? Und ein Volkskundler, ein sehr guter Forscher, dessen Buch ich Ihnen auch empfehlen kann, das heißt typisch deutsch, Hermann Bausinger heißt er, der ist emeritiert aus Tübingen, und der hat es schön dargestellt, nicht, das ist die Strategie der Regionalisierung. Also man nimmt dann eines, was besonders charakteristisch ist, aus einer Region, je nachdem, woher die Jugendlichen kommen, nicht? Also Jugendliche aus Berlin oder Jugendliche aus Hamburg werden nicht auf den Schuhplattler verfallen. Ich weiß nicht, was die machen, aber jedenfalls also keinen Schuhplattler.
Der Schuhplattler hat den Vorteil, dass man nicht merkt, ob jemand schlecht singen kann. Das ist immerhin was. Nun gut, aber womöglich möchte unser Publikum ein bisschen mit Ihnen ins Gespräch kommen und Fragen stellen. Vielleicht brennt Ihnen was auf den Nägeln und Sie möchten was anmerken. Fühlen Sie sich denn mit irgendeiner dieser Modellen heimisch? Sie haben sich gemeldet, ja bitte. Ich werde die Frage wieder ein bisschen wiederholen, damit wir das auf dem Band haben. Hm?
Sie haben die Assimilation und Integration angesprochen und das Thema. Mich interessieren, was Sie besser finden, Assimilation oder Integration. Wenn ich persönlich denke, ich bin für eine Integration, weil jeder soll sein persönliches Kultur gut mitbringen und er soll sich mischen. Und ich finde, keiner soll sich an die deutsche Kultur assimilieren oder
Also Sie fragen mit Blick auf die Flüchtlinge, was Herr Utz als besser einschätzt. Sie haben schon Ihr Votum abgegeben, Assimilation oder Integration. Sie stimmen für Integration, weil jeder seine Kultur weiterleben können sollte.
Naja, gut. Was kann man dazu sagen? Also man kann einmal sagen, nach der zweiten, dritten Generation, die wirklich hier bleiben, nicht? Werden sich, wenn alles einigermaßen normal läuft, Schulausbildung, Berufsausbildung, dann kommt man auf den Arbeitsmarkt, dann findet man die Freunde, dann heiratet man eventuell auch einen Deutschen, in Anführungszeichen, nicht? Also bikulturelle Ehen häufen sich, wobei mehr deutsche Männer ausländische Frauen heiraten als ausländische Männer, Frauen deutsche Männer. Also das braucht eine gewisse Zeit, dann sinken die Kinderzahlen zum Beispiel, nicht? Und diese Anpassung ergibt sich fast von selbst, und da entsteht irgendwie was Neues, eine neue Mischung. Nicht? Wie will man das machen, die Assimilation durchbringen? Wir haben auch die letzten zwei, drei Wochen wieder von dem bayerischen Generalsekretär, immer sagen sie bayerischen Generalsekretär, die verlangen dann, dass in den Moscheen, glaube ich, Deutsch gesprochen wird, dann vor ich glaube, ein oder zwei Jahren oder vor einem Jahr wurde gefordert von dem Generalsekretär, es muss Deutsch in den Familien gesprochen werden. Wie soll man das machen? Ich meine, Deutsch, wieso nicht Bayerisch? Also, ich meine, dann kann man auch fordern, dass Bayerisch in der Familie gesprochen wird in Bayern, nicht? Ich meine, wie will man sowas kontrollieren? Wie will man sowas durchsetzen? Wie will man zum Beispiel das Verhältnis von Mutter und Kind, nicht? Wo ja doch Kosenamen und Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, ja, dann muss die Mutter jetzt erst das deutsche Kosenamen lernen, damit es dann mit dem Kind die elementare Bindung aufbauen kann. Oder Bayerisch, ich weiß nicht, was sagt man zu dem kleinen Kind in Bayerisch? Ich weiß es nicht, Franz Josef oder so. Also verstehen Sie, das geht in solche Bereiche, das wird absurd, nicht? Also die Differenz ist sicherlich was, was unsere Gesellschaft und unsere Tradition also wirklich auch aushalten kann. Ich meine, ich habe es vorhin kurz da angeschnitten, ich meine, die konfessionelle Spaltung in Deutschland, nicht? Eine Besonderheit aus ihrer Geschichte. Norddeutschland, der Protestantismus, grob gesagt mit Enklaven, und in Süddeutschland, nicht? Da hingen mal also ein ganzer Kosmos von eigenen Sitten und Gebräuchen hingen daran, Mentalitäten, die dadurch geprägt worden sind. Und wenn heute Ich komme aus Mannheim, es liegt einigermaßen in der Mitte. Ich war aber auch schon in Nürnberg, wenn da Leute kommen aus Hamburg nach Nürnberg und da studieren. Okay, da gibt es einen hohen protestantischen Anteil. Aber es ist schon so, dass da so eine Mentalitätsunterschiedlichkeit wahrgenommen wird. Nicht? Oder in Freiburg Leute, die aus Hamburg... Also es gibt diese Unterschiede einfach und damit kann man zurechtkommen. Die Kleinstaaterei nach 1648, ich habe es genannt, nicht? Das ist so eine kulturelle Zersplitterung und so eine Unterschiedlichkeit, die unter einen Topf zu bringen. Das Föderativsystem ist noch sozusagen das, was davon geblieben ist. Aber der hessische Dialekt, der sächsische Dialekt, der thüringische Dialekt und so weiter. Also es gab immer schon und gibt immer diese Multikulturalität, halt nicht in dem Sinn, wie die Kritiker der Multikulturalität das bezeichnen. Ja.
Sie fragen nochmal nach, ob wir nach hundertprozentiger Assimilation streben sollten.
Oder wie bekommen wir das? Naja, was sollten wir? Also das ist eine schwierige Frage, nicht? Ich bin kein Spiritus Rector oder sowas, der dann sagt, so und so geht's. Ich denke, das muss sich zeigen, es ist eine offene Gesellschaft, eine offene Frage. Und wie viel? Bitte?
Ja. Ich würde jetzt gerne mal.
Nee, kann man auch nicht erwarten, wenn Sie jemanden sagen, also die größte Gruppe ist eben türkisch, nicht? Also sprechen Sie ab jetzt sofort Deutsch, nicht? Und essen Sie bitte auch Schweinefleisch und machen Sie dies und machen Sie jenes. Und man sagt, Quatsch, nicht? Das wird sich vielleicht dann in ereignen, sowas. Also die Integration, die findet statt. Die Ethnologen haben Untersuchungen gemacht. Wenn dann die sogenannten Gastarbeiter dann kamen in den 60er Jahren bis in die 70er Jahre, nicht, wann ist die Integration gelaufen? Wenn Sie auf den Bildern, die in den kleinen Orten, in diesen Zeitungen abgebildet werden, wenn dann so ein Dorf sich zeigt, wie viele Vereine das sind und was die da alles machen, die Ringervereine und so. Und wenn dann da diese Bilder abgedruckt sind, wo der Gesangsverein steht und dann sehen Sie dann, die türkischen Mitbürger da auch stehen und mitsingen, dann ist die Integration gelaufen, nicht? Sagt die Ethnologie. Also die ergibt sich und je nachdem, nach Politik ergibt sie sich auch nicht. Ne? Es gibt natürlich auch Ghettos sozusagen, oder Ghettos sind es eigentlich keine, aber es gibt natürlich auch Stadtteile, die überdurchschnittlich stark von einer ethnisch einigermaßen einheitlichen Bevölkerung bewohnt wird, nicht? Es gibt sowas wie Parallelgesellschaften. Ja, es wird sich geben oder es wird sich nicht geben. Das ist auch eine Frage der Politik, die sowas öffnen kann. Das sind die Angebote, das ist der Arbeitsmarkt. Da wirken viele Momente zusammen, die sich gar nicht so direkt steuern lassen, sodass es darauf gar keine so eindeutige Antwort geben kann. Was muss man jetzt machen? Klar ist der Arbeitsmarkt wichtig. Klar ist die Teilnahme am Bildungssystem wichtig. Klar sind Freundschaften über die Peer Group, über die Bezugsgruppe hinaus und so weiter und so fort. Und das ist eine offene Sache. Wichtig ist, wie wir damit umgehen.
Ich würde gerne die Perspektive einmal umdrehen. Ich glaube, interessant für unseren Diskurs in dieser Reihe ist, das leite ich von Ihren Ausführungen ab, je nachdem, zu welchem Staatsbegriff und Verständnis wir neigen, entwickeln sich die Werte und die Bewertungen solcher Fragen. Ja, das ist, glaube ich, der Ertrag solch eines Vortrags, dass wir uns das klar machen, je nachdem, wo wir uns da positionieren, zum Beispiel in diesem Viereck, sage ich jetzt mal, ne, von Kultur, Volk und so weiter, leiten Sie die Antworten ab. Ja? Das ist der Punkt. Ich glaube, Sie hatten sich zuerst gemeldet, dann Sie dann.
Ja, ich habe gerade deswegen mit dem Begriff Kulturnation Probleme.
Ja. Unbedingt, ja.
Was ist denn dann die deutsche Kultur? Das war doch nie ein einheitlicher Fluss, da kamen doch immer ganz viele andere Ströme dazu. Kann man dann von Kulturnation überhaupt sprechen?
Also Sie greifen den Begriff der Kulturnation auf, sagen, in Deutschland war das doch eh immer relativ regional konstituiert Und ja, lässt sich dann überhaupt von einer deutschen Kulturnation sprechen? Können wir mit dem Begriff überhaupt in irgendeiner Weise operieren?
Können wir mit dem Begriff operieren? Also es ist eine Bezeichnung, also die ich schon für sinnvoll halte. Nicht, ob sie jetzt, also wie soll ich sagen, real ist oder realistisch ist, darauf zielt ja Ihre Frage, nicht? In dem Sinne, dass man das festlegen kann und eindeutig definieren kann in der Wirklichkeit, das halte ich für nicht sinnvoll. Nicht? Also Kulturnation ist etwas, so haben sich die Deutschen verstanden. Also zum Beispiel während der Napoleonischen Kriege, die Besatzung durch die Franzosen, nicht? Das war so eins der traumatischen Erlebnisse für viele Intellektuelle. Ernst Moritz Ahn zum Beispiel, der Turnvater Jahn und so weiter. Also da gibt es etliche, die da über Sprache, über Kultur, über Dichtung, über Musik da angefangen haben, sowas wie eine Einheit der Deutschen als Kulturnation zu denken. Nicht? Und dieses Modell, sich selber zu verstehen als Kulturnation, hat geholfen in dieser Zeit, wo es keinen Einheit, sozusagen keinen deutschen Staat gegeben hat, in diesem Sinne, der sich auch als deutscher Staat versteht. Das ist also so eine Art von Notbehelf gewesen, nicht? Und, aber es ist eine Tradition, die sich auch finden lässt, heute bei den politischen Debatten immer wieder, nicht einmal mehr konservativ oder auch populistisch ausgebeutet und einmal mehr irgendwie offen und mehr so das Kosmopolitische von dieser deutschen Kultur betonend, nicht? Entweder die Dichter und Denker oder mehr die Richter und Henker-Nummer, nicht? Also das ist jetzt ein bisschen krass gesagt, aber also es lässt sich das eine und das andere draus machen. Und es ist eben nie so richtig zentral mit einem Staat verbunden auf deutschem Boden gewesen, diese Kulturnation. Wie auch, es ist schwierig, Sie haben es ja schon angesprochen, was will man jetzt da zugrunde legen? Ist es das Protestantische, das Katholische? Nicht? Da haben wir immer den Ultramontanismus gehabt, während im Kaiserreich diese Differenz zwischen dem katholischen Süden und dem protestantischen Norden. Immer schwierig, immer umkämpft, immer problematisch. Nicht? Also schwierig. So würde ich sagen, also wenn wir ein friedliches Zusammenleben wollen, wenn wir eine offene Gesellschaft wollen, wenn man das, was ja irgendwie ganz gut funktioniert, trotz aller Kritik, die man selbstverständlich immer äußern kann, nicht, dann denke ich, ist diese Staatsbürgernation schon eine Möglichkeit mit so viel Unterschiedlichkeit, wie sie nun einmal da ist, gerade in der Gesellschaft, ich könnte jetzt noch ein Schlagwort bringen, oder ich bringe noch das Schlagwort der Individualisierung unserer Gesellschaft, nicht, dass so viele Lebensstile, so viele Lebensführungsoptionen gibt für die jungen Leute, für die älteren Leute. Ich meine, das ist so vielfältig, was sich daraus entwickeln kann. Kann man das wirklich mit einer Idee von einer einheitlichen Kultur noch fassen? Schwierig. Nicht? Also ich würde sagen, so ein formales und weltoffenes Modell wie die Staatsbürgernation, die sich auch mit Werten verbinden lässt, zum Beispiel mit einer Westbindung, die ja ganz zentral ist für die Bundesrepublik, und für eine Offenheit für die westliche Demokratie, für die westlichen Werte. Nicht?
Ja. Also vielleicht als Hinweis, nicht alle, wir haben jetzt mit der Kulturnation sehr viele Beispiele aus der Regionalkultur verbunden. Ja. Ne? Es gibt ja auch ein bisschen mehr. Ne? Also in England oder Frankreich oder so gibt es auch Regionen und Regionalkulturen. Trotzdem feiern jetzt die Engländer, ich glaube, den 400. Todestag von Shakespeare. Ja? Also es gibt beides. Und sie haben vielleicht einen Lieblings-Bundesliga-Verein und fiebern dann trotzdem mit der deutschen Nationalmannschaft ab und zu mit. Ja? Das geht. Also sie haben nicht nur eine Perspektive. Sie können natürlich unter ihrem kulturellen Bewusstsein sehr viele unterschiedliche und zum Teil auch sich widersprechende Anteile subsumieren. Ja? Hin und wieder lege ich einen vegetarischen Tag ein, manchmal schmeiße ich was auf den Grill. Ha! Ja? Also es geht, denke ich, auch sehr viel unter einen Hut, was man auf den ersten Blick als divergent ansieht. Sie hatten eine Frage und danach, ich habe Sie schon lange gesehen, nehmen Sie den Arm ruhig runter, zuerst Sie. Dann kommen Sie danach, ja.
Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Staatsbürgernation, den Sie ja auch sehr gestärkt haben, zurückkommen und da nochmal ein bisschen dran weiterdenken. Das heißt ja zunächst einmal, dass Grundlagen des Grundgesetzes für alle.
Ja.
Und das gilt auch für alle. Also auch für alle, die jetzt kommen, gilt das Grundgesetz. Und das wäre die Form der Assimilation, dass man dieses anerkennt. Mhm. Dann haben wir verschiedene kulturelle Prägungen, die natürlich Identitätsgesetze. Mhm. Jeder hat seine Kultur, jeder braucht seine Kultur. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass dieses Thema emotional auch so hoch diskutiert wird.
Ja.
Und für mich wäre jetzt die Frage, wie kann ich das verbinden? Auf der einen Seite die Staatsbürgertum und die unterschiedlichen kulturellen Prägungen, so dass jeder gewissermaßen in dieser Kultur leben kann, ohne unsicher zu sein, nur zu befürchten, wenn einer anders ist, dann ist das ein Problem für mich, sondern dieses relativ selbstständig, selbstverständlich und in Toleranz zu anderen zu leben. Ich glaube, der Staatsbürger alleine würde das noch nicht leisten. Jedenfalls nur in dieser Überlegung, es hat jeder die gleichen Rechte und das macht dann gewissermaßen die Nation aus.
Also.
Wir brauchen noch etwas zu dem Thema kulturelle Prägung und Identität der Einzelnen.
Sie verweisen als Basis der des Staatsbürgers und der Staatsbürgernation auf einen gemeinsamen gesetzlichen Rahmen, also in unserem Fall das Grundgesetz, weisen aber darauf hin, dass kulturelle Prägungen sich darunter ja auch ausdifferenzieren können und man nun schauen muss, wie kann man die Konkurrenzen, die dort entstehen können, in einen toleranten Rahmen hineinbringen.
Naja, ich meine, also der Vorteil von dieser diesem Staatsbürgerschaftskonzept, der mit politischen Rechten anfängt, dann mit politischer Teilhabe, mit Rechten, Emanzipationsrechten und dann soziale Rechte, das sind so diese drei Elemente, die in dem gewachsen sind. Was den so vorteilhaft macht für eine große Gesellschaft von 82 Millionen Menschen, von denen 7 Millionen keinen deutschen Pass haben, ist eben seine Offenheit, nicht? Für alle möglichen kulturellen Prägungen, die in diesen 80 Millionen Menschen vorhanden sind, ohne dass eine diskriminiert werden muss. Dieses Gleichheitsrecht ist verbürgt durch die Verfassung und Sie haben völlig recht, ein Bekenntnis zu der Verfassung würde ich als das normative Moment betrachten, was erbracht werden muss, wenn man hier in dieser Gesellschaft leben möchte. Nicht? Dafür hat man dann aber auch die Möglichkeit, respektiert zu werden in seinen eigenen kulturellen Praktiken und kulturellen Präferenzen, die aber nicht so sein dürfen, dass sie also gegen diese grundlegende Wertordnung, die in dem Grundgesetz verkörpert ist, dass sie die irgendwie torpediert oder ausschließt oder aufheben würde. Also da würde ich dafür kämpfen sozusagen. Das wäre so der Punkt, wo ich nicht mehr tolerant sein würde. Also verfassungsneutral ist es nicht. Im Gegenteil, es ist verfassungsparteiisch und ich finde auch zu Recht, weil das ist immerhin aus der Katastrophe nach 1945 entstanden, nicht? Bewährt und ganz bewusst gegen sowas, dass es nie mehr wieder passiert. Manchmal muss ich das mal vorstellen, die Bundesrepublik ist derjenige Staat, der im Unterschied zu Österreich oder zu der DDR sich als Nachfolgestaat dieses nationalsozialistischen Diktatur bekannt hat. Nicht? Entsprechend die politische Bildung, die wir hier hatten und haben, entsprechend die ganzen Entschädigungszahlungen, entsprechend die ganze sogenannte Vergangenheitsbewältigung. Mein Lehrer hat immer gesagt, die Deutschen haben nach 1945 den Nanga Parbat bewältigt, aber nicht ihre Vergangenheit. Nicht? Also das alles haben wir hier und das ist in Österreich, können Sie jetzt sehen. Nicht? Die haben immer gesagt, ja, das hat also mit uns nichts zu tun, das ist ein deutsches Problem. Die haben gewissermaßen diese Nachfolgerschaft externalisiert, ausgelagert. Die DDR hat gesagt, wir haben unseren Antifaschismus, das was die was diesen ganzen Faschismus ausmacht, was ist das? Das ist ein letztes Zucken des Spätkapitalismus und das ist eine Sache von den Deutschen. Nicht? Die haben das sozusagen universalisiert, nur die Bundesrepublik hat es gewissermaßen internalisiert und daraus eben das Grundgesetz gemacht, nicht? Und diesen Imperativ, Auschwitz darf sich nicht wiederholen. Nicht? Dies alles, was dazu geführt hat, dass ja, soll nicht mehr sein. Und das ist das normative Bekenntnis, was zugrunde liegt. Und also meines Erachtens, ich bin sehr dafür. Kritik und egal ob links oder rechts. Ja.
Das ist, denke ich, ein Grund, warum.
Und kulturelle Pluralität ist damit eben gewährt, nicht? Zum Beispiel in der Religionsfreiheit, die da garantiert ist und die von so Leuten wie der Storch oder dem Gauland oder dem Meuthen, die sagen, die Muslime sind, das ist ein Islam, ist eine politische Religion und verstößt insofern gegen das Grundrecht. Das ist natürlich auch einfach eine Behauptung, nicht? Also, was heißt das? Politische Religion, das Christentum ist auch eine politische Religion, wenn man so will. Nicht? Was, auf jeden Fall. Fundamentalismus in Amerika ist es noch eine politische, also das ist alles irgendwie so ein populistisches Gerede halt. Ja?
Moment, ja. Ich habe es im Kopf, wer kommt. Und wollte noch was sagen, wenn Sie gestatten.
Ja, bitte.
Vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man sehen, warum es den meisten in unserem Land so schwer fällt, einen Nationalpatriotismus zu entwickeln. Ja. Und da war irgendwann mal ein Vorschlag vom Habermas, dem Philosophen, ja, dass wir eben einen Verfassungspatriotismus uns leisten dürfen, aber keinen Nationalpatriotismus. Ja. Also das Grundgesetz sozusagen als den Bezugsrahmen, der ja, diese Gesellschaft gut zusammenhalte, und darauf dürfe man durchaus auch stolz sein. Ja. Sie da oben haben eine Frage. Sie sprechen sich auch in Bezugnahme auf Wolfgang Welsch und sein Kugelmodell der Kulturen gegen den Begriff der Kulturnation aus. Der müsse sich immer abgrenzen von anderen Kulturen, um die eigene Kultur zu stabilisieren. Und ja, im Gegensatz dazu sei der Begriff der Staatsbürgernation unseren Gegebenheiten, die eben so kulturell ausdifferenziert sind, viel gemäßer. Das ist Ihr Hinweis.
Ja, ich kann nur zustimmen. Haben Sie gut zusammengefasst. Sie haben genau verstanden, was ich gemeint habe. Also, super.
Wenn Sie jetzt was fragen, müssen Sie lauter werden, bitte. Das ist ja schwer, Sie zu hören.
Ja. Ist nämlich daher gar nicht diese Angst, die wir haben, dass jetzt irgendwie sich was daran, also dass wir einfach nicht eine Angst davor haben, dass jetzt irgendwelche Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen und hier wohnen, Deutschland verändern. Das geht ja gar nicht, weil wir sind ja quasi, das Grundgesetz ist ja, sichert das ja ab.
Also, Sie weisen darauf hin, dass dadurch, dass wir uns als Wert die Staatsbürgernation gegeben haben, wir ja auch gesichert sein gegenüber, was weiß ich, Ängsten vor anderen Kulturen, Überfremdungsängsten und dergleichen mehr, brauchen wir gar nicht haben, wir sind ja Staatsbürger.
Also ich meine, dieses Staatsbürgerkonzept ist ja so, dass es im Unterschied zur Volksnation, Kulturnation und Klassennation etwas ist, was politisch verhandelt werden kann, also sich ja auch verändern lässt, auch eine Verfassung lässt sich abändern, nicht? Das ist ein schwieriger, aber es ist ein möglicher Prozess, nicht? Und insofern ist das auch dieses Konzept wandelbar und je offener oder je geschlossener das ist, das ist eine Frage der politischen Entscheidung letztlich, der Öffentlichkeit, der politischen Diskussion. Und bisher haben wir an der Stelle noch keine politische Kraft, die das irgendwie in Frage stellen würde. Vielleicht ändert sich das die nächsten Jahre. Da ist man selber aufgerufen, sich entsprechend zu Wort zu melden und auch sozusagen die aktive Rolle der Staatsbürgernation so zu nutzen, dass dieses Land so bleibt, wie es im Moment ja doch ist, also offen und auf Vielfalt bedacht und tolerant gegenüber Vielfalt. Also es ist ja auch offen dafür, dass man sich dafür einsetzt und dafür kämpft, wenn es diese Sicherheit nicht mehr bieten sollte, auf die Sie anspielen.
Wir sind tatsächlich noch offen für Ihre Frage, die Sie stellen wollen. Heraus damit.
Klar. Ja.
Vielleicht noch nie gehört haben.
Ja.
Wie kann man dieses Bewusstsein schaffen und wie kann man es schaffen, dass sich die deutsche Gesellschaft auch geschlossen hinter der Verfassung auch stellt?
Wie kann man für die Staatsbürgernation werben, obwohl doch die meisten womöglich eher eine kulturelle Identifikation beanspruchen? Wie kann man für dieses Konzept der Staatsbürgernation und diesen Wert denn auch werben, damit das sich besser verankert?
Naja, wie kann man das machen? In den Schulen wird ja schon sehr, sehr viel gemacht. Ich weiß nicht, wie das mit den Lehrern ist, ob das dann immer so gut rüberkommt für die Schüler. Das ist schließlich eine unfreiwillige Mitgliedschaft in der Schule. Das ist nicht ganz einfach, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und durch Beispiel, durch praktisches Verhalten, nicht? Es gibt ja so unzählige Initiativen in Deutschland, die ja, ohne sich jetzt auf dieses Konzept so zu beziehen, müssen sie ja auch nicht, es ist ja letztlich auch eine akademische Unterscheidung jetzt in meinem Rahmen, nicht, muss nicht immer als staatsbürgerlich jetzt, du handelst gerade staatsbürgerlich und nicht Kulturen und so weiter. Nicht? Also das ist die Praxis, die demokratische Praxis im Sinne der westlichen Werte, so wie sie der Herr Friedrich hier denkt und zur Grundlage dieser Ringvorlesung macht, nicht, die sich darin ausdrückt, zum Beispiel die Willkommenskultur, aber auch ehrenamtliches Engagement, nicht, was so großartig ist in der Bundesrepublik, wenn Sie mal überlegen, dass allein 36%, die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, 36% der Deutschen engagieren sich ehrenamtlich und davon ein sehr großer Teil jetzt auch in diesen ganzen Flüchtlingsunterkünften, was machen die Leute, wie kommen die, wo kommen die hin, in die ehrenamtlichen Helfer, in, zum Beispiel in Mannheim, da wo ich herkomme, oder aus Heidelberg, da gibt es diese Hotspots, diese riesigen ehemaligen aufgelassenen US-amerikanischen, wie nennt man das jetzt?
Kasernen,
genau, ja. Kasernen, wo die Leute untergebracht sind. Da gibt es so viele Ehrenamtliche aus der Umgebung, nicht? Die machen Sprachkurse, die betreuen die Kinder, die helfen bei Behördengängen, die machen alles Mögliche mit den Leuten. Nicht? Also das ist praktiziertes Engagement, was also am besten dazu taugt, sowas zu erreichen. Nicht? Und da ist ja das ist ja gerade die Anstrengung der Deutschen jetzt im Moment, nicht weltweit, aber europaweit, nicht, sind sie doch diejenigen, die das probieren. Und letztlich realisiert sich darin, in diesen großen Anstrengungen, die auch großartig sind, diese Idee von der offenen Gesellschaft am Beispiel der Staatsbürgernation.
Über okay. Die offene Gesellschaft werden wir auch noch was hören. Ich finde es schon beachtlich, dass ein so zuerst einmal, würde ich sagen, im Blick der Reihe doch etwas nüchterner Begriff wie der Staatsbürgernation, es gelingt, die Quote hier zu killen aller Zeiten, 3 studentische Wortmeldungen an einem Abend, unglaublich. Das, ich bin beglückt, ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Vielleicht geht es Ihnen auch so und Sie nehmen diese euphorische Welle mit nach Hause und kommen dann in einer Woche wieder. Da werden wir Harald Kirchner über die Pressefreiheit reden hören und ich glaube, das schließt ziemlich gut an, auch in diesen Zeiten. Wird sicher auch ein spannender Vortrag, so wie heute auch. Herzlichen Dank, Richard Utz, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.
Vielen Dank.